Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit. Die Themen: Ausschreitungen und Krawall. Gewalttätige Extremisten verhindern in Bern eine friedliche SVP-Demonstration. Mehr Reserven und weniger Risiko. Die Schweizer Bankenaufsicht verlangt erhöhte Sicherheit bei den Grossbanken. Kämpferisch und einstimmig. Die Bauarbeiter in der Schweiz wollen mit 4 Warnstreiks den Gesamtarbeitsvertrag erzwingen. Abklären und prüfen. Die FDP konkretisiert ihre Idee einer Volksinitiative für ihre Easy Swiss Tax. Boykottiert und doch gewählt. Pakistans amtierender Präsident Musharraf erhält am meisten Stimmen. Und später dann eine Insel auf dem Festland. Costa Ricas Bevölkerung wird dem Freihandelsabkommen mit den USA wohl eine Abfuhr erteilen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Die SVP hatte zu einer großen Kundgebung in Bern aufgerufen. Doch die Veranstaltung wurde von gewalttätigen Autonomen schwer gestört. Es kam zu Ausschreitungen und Beschädigungen. Rolf Hieringer.
Der Höhepunkt der SVP-Wahlveranstaltung hätte auf dem Bundesplatz stattfinden sollen. Es kam nicht so weit. Militante Jugendliche des sogenannten Schwarzen Blocks hatten den Weg vom Bärengraben zum Bundesplatz blockiert. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Der Zug musste umkehren. Die SVP-Veranstaltung fand schließlich beim Bärengraben statt. Dort kritisierten Bundesrat Blocher und SVP-Präsident Maurer vor einigen tausend Anhängern die Gegendemonstranten. Die Linksradikalen ertrügen die freie Meinungsäußerung nicht. Auch die Stadtpolizei wurde kritisiert, weil sie die bewilligte Kundgebung nicht besser habe sichern können. Die Teilnehmer der SVP-Veranstaltung wurden danach unter Polizeischutz zum Bahnhof geleitet. Auch hier musste die Polizei schützend eingreifen. Gegen Rechts- und Linksextreme wurde Tränengas eingesetzt. Auf dem Bundesplatz kam es zu schweren Sachbeschädigungen durch Krawallmacher. Auch Schlägereien wurden gemeldet. Die Polizei nahm rund ein Dutzend Personen fest. 10 Polizisten und 3 Teilnehmer der Kundgebung seien verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Die Delegierten der FDP haben sich an ihrer Versammlung in Port bei Biel auf die Wahlen eingestimmt. Parteipräsident Fulvio Pelli forderte erneut, sich wieder auf Inhaltliches zu konzentrieren. Die FDP will zudem eine Volksinitiative für ein einfacheres Steuersystem prüfen, für die sogenannte Easy Swiss Tax. Dies, nachdem der Nationalrat einen entsprechenden Vorstoß der FDP abgelehnt hatte. Die Grossbank UBS ist in den USA zu große Risiken eingegangen. Das sagte der Direktor der Schweizer Bankenaufsicht Daniel Zuberbühler in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Zuberbühler betonte zugleich, dass die UBS die Verluste verkraften könne. Die Aufsichtsbehörde wolle aber, dass die Banken mehr Reserven bilden bei den riskanteren Geschäften.
Wir haben ja unseren beiden Grossbanken gesagt, mit eurem Geschäftsmodell in dem Investmentbanking wollen wir inskünftig noch ein bisschen ein höheres Eigenmittelpolster sehen, weil alle schönen Modelle und so können nie alles abdecken. Es geht darum, was ist die Minimalanforderung, und dann gibt es noch ein Polster. Und allenfalls, und das haben sie heute hier, haben sie mehr als das Polster, das wir verlangen. Jetzt sagen wir höchstens, das Polster wollen wir dann noch ein bisschen erhöhen. Wir wollen ein bisschen mehr Sicherheit haben bei den Risiken, die da immer wieder möglich sind.
Der Direktor der Bankenkommission glaubt, dass dies auf einvernehmlichem Weg zu erreichen sei. Grundsätzlich könne die Bankenaufsicht die Forderung nach mehr Reserven aber auch durchsetzen. Der Arbeitskampf auf dem Bau verschärft sich. Die Berufskonferenz Bau der Gewerkschaft Unia, das sogenannte Bauarbeiterparlament, hat heute in Bern den Streik beschlossen. Priscilla Imboden.
Der Entscheid fiel einstimmig. Die Bauarbeiter wollen mit Warnstreiks am 15. Oktober in Bern, Neuenburg und Genf sowie am 1. November in Zürich beginnen. Unia-Geschäftsleitungsmitglied Hans-Uli Scheidecker erklärt.
Mit diesen Streiks wollen wir erst erreichen, dass endlich die Baumeister einsehen, dass sie nur gemeinsam mit den Gewerkschaften zu Lösungen kommen und dass ihre Herr-im-Haus-Politik einfach keinen Sinn macht und zu keinem Ziel führt.
Die Baumeister hatten den Gesamtarbeitsvertrag gekündigt, nachdem sie sich mit den Gewerkschaften über einen neuen Vertrag mit flexibleren Arbeitszeiten nicht einigen konnten. Seit Anfangsmonat herrscht vertragsloser Zustand. Die Bauarbeiter befürchten deshalb Lohndruck. Kommt bis Ende Jahr keine Lösung auf den Tisch, plant die Gewerkschaft Unia, die Streiks auszuweiten.
Ins Ausland. Bei der Präsidentenwahl in Pakistan hat, wie erwartet, der amtierende Präsident Musharraf die meisten Stimmen im Parlament geholt. Nun muss das oberste Gericht des Landes klären, ob die Kandidatur Musharrafs überhaupt rechtens war. Genau das bezweifelt die Opposition, weshalb sie die Wahl boykottierte. Hauptkritikpunkt ist, dass Musharraf nicht Staats- und Armeechef gleichzeitig sein dürfe. In der Ukraine können die pro-westlichen Parteien die Regierung bilden. Dies zeigt das vorläufige Endergebnis der Parlamentswahl. Der Block der bisherigen Oppositionsführerin Julia Timoschenko und das Bündnis von Präsident Viktor Juschenko erreichen zusammen knapp die Mehrheit. Als einzelne Partei bleibt aber die pro-russische von Regierungschef Viktor Janukowitsch die stärkste Kraft im Parlament. Eine Übersicht über die Sportereignisse des Tages, nun von Freddy Hunkeler.
Motorsport. Der 22-jährige Brite Lewis Hamilton hat sich eine gute Ausgangslage geschaffen, bereits in seinem ersten Formel-1-Jahr gleich auch Weltmeister zu werden. Er sicherte sich für den großen Preis von China in Shanghai die Pole-Position vor Kimi Räikkönen, Felipe Massa und Fernando Alonso. Hamilton führt vor dem zweitletzten Rennen mit 12 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Alonso. Mit einem Sieg könnt ihr sich also vorzeitig den Titel sichern. Aus den Positionen 8 und 9 starten die beiden BMW Sauberpiloten Nick Heidfeld und Robert Kubica. Gestartet wird das Rennen morgen Sonntag um 8 Uhr Schweizer Zeit. Fechten, das Schweizer Degen-Frauenteam, hat an der Weltmeisterschaft in St. Petersburg Platz 12 erreicht und sich damit für die WM 2008 in Peking qualifiziert. Morgen Sonntag steht das Schweizer Männerteam unter Druck. Für die Olympia-Qualifikation muss voraussichtlich ein Podestplatz erreicht werden.
Schlagende Argumente für die politischen Gegner. Linksaktivisten werden zu Wahlkampfhelfern der SVP. Willkommen in der Realität. Die FDP landet wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und viel zu feiern gibt's da nicht. Die Armen umworben, die Reichen bedient. Bei der Regierungsbildung in der Ukraine geht's vor allem um Macht und Moneten. Und Costa Ricas Sonderzüglein. Die Schweiz Mittelamerikas wird wohl als einziger Staat der Region den Freihandel mit den USA ablehnen. Die ganz große Überraschung war das ja wohl nicht, was am Nachmittag mitten in der Berner Altstadt abging. Aktivisten der politischen Extreme verhinderten die als friedlich angesagte SVP-Kundgebung durch Bern Richtung Bundeshaus und sorgten für Krawall. Statt eines Fests gab's Tränengas und Gummischrot. Patrick Wülser war in Bern unterwegs.
Bern-Bärengraben, kurz nach 13 Uhr. Die Bären haben heute keinen Freilauf. Dafür darf Geissbock Zottel, der Glücksbringer der SVP, unter den Bäumen grasen. Zottel ist nicht alleine gekommen, sondern zusammen mit rund 10'000 SVP-Anhängern, mit Schweizer Fahnen, Treicheln und einer ganzen Blasmusik. Man ist gekommen für eine freie Schweiz und stellt sich auf der Brücke, die in die Altstadt von Bern führt, zum Umzug auf.
Als Sympathie zu unserem Bundesrat Blocher.
Aus Sympathie zum Vaterland und zu der Partei, die uns eigentlich gut vertritt, dieses Vaterland im Nationalrat.
Der Kurt hat eigentlich schon alles gesagt, was man muss sagen. Und ich meine, Sie vom Schweizer Radio manipulieren das sowieso, so wie Sie es wollen.
Ja, die SVP, das sind friedliche Leute. Die setzen sich für unser Land ein, aber die linke Brut dort oben, die haben andere Sachen im Sinn.
Die linke Brut, wie sie hier genannt wird, das sind einige hundert Autonome, die sich am anderen Ende der Brücke eingerichtet haben und Barrikaden aufgestellt haben. Auf der anderen Seite der Aare wartet der Festumzug der SVP nun seit gut einer Stunde auf den Abmarsch. Allen voran Zottel und Bundesrat Blocher. Dann, gegen 14 Uhr, marschiert die SVP langsam über die Brücke. Die angerückte Polizei versucht, die Autonomen mit Tränengas zu vertreiben. Es fliegen Steine und Flaschen. Um eine Konfrontation zu vermeiden, wird der SVP-Umzug an die Aare zurück zum Bärengraben umgeleitet. Nach dieser Ehrenschlaufe von einigen hundert Metern ist der Umzug bereits zu Ende. Mit gutem Grund. An ein Fest auf dem Bundesplatz ist nicht mehr zu denken. Während die SVP in der unteren Altstadt geschützt von der Polizei wartet, zerstören rund 300 Autonome auf dem Bundesplatz die Festbühne der SVP und die Festwirtschaft. Christoph Blocher glaubt derweil, immer noch bald auf dem Bundesplatz reden zu können.
Das sind doch Gewaltsame. Dort dürfen wir nicht einfach schauen lassen. Und wenn das so ist, dass man sieht, dass die gewaltsamen Leute können, eine friedliche Manifestation verhindern, zeigt ja auch etwas.
Eine halbe Stunde später ist klar, der Umzug wird abgebrochen. Auf einem Parkplatz neben dem Ehrengraben hält Christoph Blocher eine improvisierte Festrede. Und für SVP-Nationalrat Toni Brunner ist klar, dass dieser Anlass für die SVP auch ohne Umzug ein voller Erfolg war.
Weil den Leuten heute die Augen geöffnet werden, wie weit wir schon sind, dass die Chaoten die größte Partei davon abhalten können, auf den Bundesplatz zu gehen, das kann nicht hingenommen werden.
Die Autonomen haben zwar heute einen Auftritt der SVP auf dem Bundesplatz verhindern können, politisch haben sie aber der SVP viel mehr Glück beschert, als Zottel es je hätte tun können.
Patrick Wülse. Wie gesagt, die große Überraschung war das nicht. Natürlich auch für die Stadtpolizei Bern nicht. Sie hat mit Verstärkung aus anderen Kantonen für den Fall gewalttätiger Auseinandersetzungen vorgesorgt. Doch ihr Einsatz in Bern gibt nun zu reden. Und Kritik kommt nicht nur von der SVP. Inlandredaktor Alexander Saute.
Fassungslos stehen Passanten, Festbesucher und Parlamentarier auf dem Bundesplatz. Wenige Minuten zuvor stürmten Linksautonome den Platz und zerstörten die Infrastruktur. SVP-Nationalrat Hermann Weyenet musste tatenlos zuschauen.
Ich stehe unter dem Eindruck, dass wir voll der Gewalt der Autonomen ausgesetzt waren auf diesem Platz. Bedauere das. Wir haben von einem Bürgerrecht Gebrauch machen wollen, das offenbar in der Bundesstaat nur noch linken Organisationen vorbehalten ist.
Der Vorwurf der Festbesucher, die Polizei sei nicht präsent gewesen. Die Linksautonomen hätten den Bundesplatz ungehindert überrollen können. Bern habe versagt, so SVP-Nationalrat Ulrich Schlür.
Bern zeigt, dass es nicht in der Lage ist, Hauptstadt zu sein. Die Hauptstadt der Schweiz muss jedem Möglichkeit geben, dort seine Ansicht, seine Meinung kundzutun.
Wie war es aber überhaupt möglich, dass die Linksautonomen auf den Bundesplatz gelangen konnten? Die Polizei war zwar in der Stadt stark präsent, die Zugänge zum Bundesplatz waren aber nicht geschützt. Franz Merki, Sprecher der Stadtpolizei Bern.
Wir haben große Probleme gehabt in der Hauptgasse. Wir haben sicher Personal entsprechend von anderen Orten abziehen müssen. Wie es genau zu diesem Übergriff oder diesem Angriff auf den Bundesplatz gekommen ist, das weiß ich im Moment nicht.
Während die Linksautonomen den Bundesplatz stürmten, feierten auf dem Münsterplatz friedlich über 1000 Personen eine Gegenveranstaltung. Organisator Daniele Jenny, Mitglied der Grünen Partei, ist mit dem Ablauf dieses Festes auf dem Münsterplatz zufrieden.
Es ist friedlich geblieben, wie wir es haben wollten. Das heisst, die Verantwortung, die wir übernommen haben für diese Veranstaltung, haben wir gut tragen können. Wir haben keine wesentlichen Probleme hier.
Er könne keine Verantwortung für die gewalttätigen Auseinandersetzungen übernehmen, sagt Daniele Jenny. Die Krawalle stünden in keinem Zusammenhang mit der von ihm organisierten Gegenveranstaltung.
Die hätte es auch gegeben, wenn wir hier auf dem Münsterplatz überhaupt nichts gemacht hätten. Das hat insofern keinen Zusammenhang.
Deutliche Worte findet Alexander Tschäppet, der sozialdemokratische Stadtpräsident von Bern. Der heutige Tag sei ein Angriff auf die Meinungsäußerungsfreiheit.
Die Meinungsäußerungsfreiheit ist in einer Demokratie einer der Grundpfeiler für das Funktionieren. Und es kann nicht sein, es darf nicht sein, und es muss mit aller Schärfe bekämpft werden, dass irgendwelche Extremisten, egal aus welchem Lager sie kommen, diese Meinungsäußerungsfreiheit gefährden, weil das wäre letztlich indirekt halt eben auch ein Angriff auf die Demokratie.
Die Frage aber auch an Berns Stadtpräsident, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ist Bern, gut ein halbes Jahr vor der Euro 08, überhaupt in der Lage, eine Großveranstaltung zu schützen? Nochmals Alexander Tschäppet.
Wir werden jetzt im Nachgang dann sicher zu analysieren haben, ob man etwas hätte anders machen können. Wir haben ja die Gegendemonstration gar nicht bewilligt, aber das ist zu früh, jetzt schon hier Schlüsse ziehen zu wollen.
Der Bericht aus Bern von Alexander Saute. Abseits vom ganzen Wirbel in der Bundesstadt trafen sich die Delegierten der FDP in Biel. Als die Partei jüngst ihre Basis in Zürich zusammentrommelte, glaubte man, da werde ein Wahlsieg gefeiert. Trotz miserabler Umfrageergebnisse zeigten sich alle euphorisch und in Siegerlaune. Heute, nur 3 Wochen danach, ist der Realismus zurück beim Freisinn und der schlägt auf die Stimmung. Von der Delegiertenversammlung berichtet Inlandredaktor Oliver Washington.
Die Stimmung innerhalb der FDP, ein Delegierter aus dem Kanton Nidwalden, beschreibt sie so.
Ja, im Moment ist natürlich gespannte Erwartungshaltung, was da am 21. auf uns zukommt. Und die Umfragen, die da gestartet wurden, verunsichern natürlich etwas. Aber ich hoffe, dass wir da noch entsprechend Gegensteuer geben können.
Aber dass die FDP die drohende Wahlniederlage tatsächlich noch abwenden kann, daran glauben er und viele andere nicht wirklich.
Aber wir lassen uns deshalb nicht aus der Ruhe bringen. Die Zeit wird es zeigen. Es wird eines Tages, vielleicht erst halt bei den nächsten Wahlen, wird das Pendel zurückschlagen.
Sagt ein Delegierter aus dem Kanton Schaffhausen. Diese Aussagen kontrastieren stark mit der Siegparole, die die Partei vor 3 Wochen in Zürich noch verkündete. Heute scheinen sich viele Delegierte in einer längerfristigeren Perspektive zu orientieren. Und so hat man den Eindruck, dass sie sich auch gar nicht mehr die Mühe geben, sich in diesem Wahlkampf zu positionieren. Ein weiterer Delegierter aus dem Kanton Solothurn bringt es mit einem Vergleich aus der Fußballwelt so auf den Punkt.
Ich sage immer, wenn ich FC Zürich-Fan bin, die sind vor Jahren in die Nazi B abgestiegen und jetzt sind sie wieder Schweizer Meister. Und uns geht das genau gleich, weil die Schweizer merken über kurz oder lang, wissen sie auch, was sie an der FDP haben.
Und wenn es um die Analyse der befürchteten Wahlschlappe geht, so sehen er und viele andere die Ursachen ganz einfach im eigenen Wahlkampf.
Ja, ich habe ein bisschen, von unserer Seite habe ich ein bisschen den Pop vermisst. Ein bisschen zu leise. Weil wenn die anderen so auffahren, dann musst du einfach auch mithalten.
Heute also war letzte Gelegenheit der nationalen FDP, sich in Szene zu setzen. Im Ton blieb Parteipräsident Fulvio Pelli wie gewohnt ruhig und anständig. Aber in der Sache teilte er aus, vor allem an die Adresse der SVP.
All die Verspottungen und Angriffen auf unser System sind ein Eingriff auf unsere Freiheit. Wir Freisinnige sind nicht bereit, dies zu tolerieren. Wir sind nicht bereit, all jene gewähren zu lassen, die unsere Freiheit aushöhlen und untergraben wollen. Wir sind nicht bereit, diesen Hetzern und Hassprediger auch nur eine Handbreit zu weichen.
Im Anschluss dann an Pellis Eröffnungsreferat diskutierte die Partei während gut 1,5 Stunden über politische Projekte der Freisinnigen, über die Swiss Easy Tax oder auch über Massnahmen zur Schaffung von Lehrstellen. So ging das zu und her, sachlich und ruhig, und man fragte sich zuweilen, steht die FDP tatsächlich im Wahlkampf?
Gewählt zu haben ist gut. Wissen, wie es mit den Gewählten weitergeht, wäre noch besser. In der Ukraine ist das noch immer offen. Bei der Regierungsbildung ziert sich Julia Timoschenko, mit Präsident Juschenko zusammenzuspannen. Ihre Begründung klingt edel. Sie wolle nicht mit kriminellen Oligarchen gemeine Sache machen. Bloß in der Ukraine fließt das Geld der Reichen und Mächtigen in die Kassen aller Parteien. Aus Moskau, Brigitte Zink.
Werbung für Julia Timoschenko im ukrainischen Fernsehen rund um die Uhr. Ihr Wahlkampf sei der teuerste gewesen seit je, sagt der Politologe Volodymyr Fisenko in Kiew. Er hat die ukrainischen Wahlen analysiert und sieht in der aufwendigen Kampagne einen der Gründe für Timoschenkos Stimmenzuwachs. Auf 10 größere und kleinere Oligarchen könne sich Timoschenko stützen, schätzt Fisenko. Dazu gehörten vorwiegend Großunternehmer, aber auch gewichtige Landbesitzer sowie zahlreiche Investorengruppen aus dem In- und Ausland. Für Bute, den Block Timoschenkos, sei dies nicht unproblematisch, meint Fisenko. Die Partei Timoschenkos habe versprochen, sich vor allem für die Ärmsten und Schwächsten einzusetzen. Gleichzeitig müsse sie die Interessen der milliardenschweren Oligarchen schützen. Mehr Geld für alle, hatte Timoschenkos populistische Devise im Wahlkampf geheißen. Nascha Ukraine, die Partei von Präsident Viktor Juschenko, kann ebenso auf die Unterstützung gewichtiger Oligarchen zählen. Auf Jungunternehmer, die in den 90er Jahren zu Vermögen kamen. Für ein Spottgeld hatten sie marode Staatsbetriebe aufgekauft, die ein paar Jahre später riesige Gewinne erwarfen. Petro Poroschenko zum Beispiel, Zuckerbaron und Besitzer des Fernsehkanals 5, ist ein enger Vertrauter des Präsidenten. Gestritten wird bei der Regierungsbildung also vor allem um Macht, Geld und Einfluss und nicht um Inhalte. Die Parteiprogramme unterscheiden sich kaum mehr voneinander. In der Ukraine zweifelt längst niemand mehr, dass der als prorussisch geltende Janukowitsch ebenso den EU-Beitritt anstrebt, wie dies Juschenko und Timoschenko tun. Die Verteilkämpfe unter rivalisierenden Clans lähmten das Land und schadeten der Ukraine, ist Wladimir Widrin vom Institut für europäische Integration in Kiew überzeugt. Das politische Leben in der Ukraine scheint sich auf einer Theaterbühne abzuspielen und es geht nur noch darum, wer bester Darsteller ist, sagt Widrin. Bei all den Streitereien und Machtkämpfen hat sich für die Bevölkerung nichts verbessert. Armut und soziale Not sind immer noch groß, trotz des guten Wirtschaftswachstums. Die Korruption erschwert den Alltag und Arbeitslosigkeit treibt viele in die Emigration. Widrin glaubt, dass es noch ein drittes Scheitern einer Regierungschefin Timoschenko brauche. Vielleicht würden die Ukrainer dann sehen, dass auch Julia Timoschenko keine sozialen und wirtschaftlichen Wunder vollbringen kann.
Brigitte Zink aus Moskau. Ein Hinweis. Seit 6 Jahren herrscht in Afghanistan offiziell nicht mehr Krieg. Doch Frieden herrscht ebenfalls noch längst nicht. 50.000 westlichen Soldaten gegen 7.000 UNO-Mitarbeitern und Tausenden von Hilfswerksvertretern gelingt es nicht, für Ruhe, Stabilität und den Wiederaufbau im Land zu sorgen. Dennoch hofft die große Mehrheit des Volkes, dass die ausländischen Soldaten und Helfer bleiben. Etwa der Jungunternehmer Ahmad Navid Barat.
Wenn die ausländischen Truppen, vor allem die Europäer, die hier sind, oder die Kanadier, die Amerikaner, wenn die in 1 oder 2 Jahre rauskommen, ich denke, dann dauert es keine halbe Stunde, dann gibt es wieder Bürgerkrieg in Afghanistan.
Nichts von Stabilität also, stattdessen Gewalt, Korruption, Drogen, Unterentwicklung. Wer in Afghanistan auch Fortschritte erkennen will, der muss schon sehr genau hinschauen. Unsere außenpolitische Sendung International tut genau dies. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit, hier auf Schweizradio DRS1. Die Schweiz Mittelamerikas wird noch ein bisschen schweizerischer. Morgen darf die Bevölkerung von Costa Rica erstmals abstimmen. Es geht um ein Freihandelsabkommen mit den USA. Anders als die restliche Region hat Costa Rica dieses noch nicht ratifiziert, sondern lässt darüber abstimmen. Der Abstimmungskampf wurde hart geführt und er ist omnipräsent. Mit SMS, E-Mails, Graffitis und Demonstrationen wurde um jede einzelne Stimme gekämpft. Ich sprach vor der Sendung mit dem Journalisten und Mittelamerika-Kenner Tony Keppeler und fragte ihn, wie es zu diesem Sonderfall komme. Weshalb hat Costa Rica als einzige Staat der Region noch kein Freihandelsabkommen mit den USA?
Costa Rica ist das reichste Land in der Region, mit Abstand deutlich reicher als Länder wie Nicaragua oder Guatemala oder Honduras. Es hat als einziges Land eine Geschichte, die ohne Bürgerkrieg in den letzten 30 Jahren abgelaufen ist. Alle anderen Länder sind Auswanderungsländer, das heißt, dort gehen sehr viele Männer vor allem illegal in die USA, um dort Geld zu verdienen und es zurückzuschicken. In Costa Rica ist es gerade andersrum. Costa Rica ist ein Einwanderungsland mit relativem Wohlstand. Die versprechen sich einfach nicht so viel von einem Freihandelsvertrag.
Diese Abstimmung von morgen gibt sehr viel zu reden. Die Financial Times schreibt gar von einem Abstimmungskrieg, in dem das Land stecke. Sehr aktiv ist hier auch die Regierung. Wie hat sie denn versucht, den Leuten den Freihandel zu verkaufen?
Die Regierung von Präsident Arias argumentiert vor allem damit, dass ein Freihandelsvertrag Arbeitsplätze schaffen würde. Das hat er in den anderen Ländern zum Teil auch getan, einfach deswegen, weil die anderen Länder sehr viel Textilindustrie haben. Das ist in Costa Rica weniger der Fall. Arias hat eigentlich bessere Industrien in seinem Land. Sie produzieren dort Chips, sie produzieren Mobiltelefone. Das heißt, das Niveau von Costa Rica ist eigentlich ein anderes. Die Arbeitslosigkeit ist relativ niedrig, aber Arias hat vor allem mit dem Arbeitsplatzargument gespielt.
Das gegnerische Lager ist ja sehr heterogen. Da sind Gewerkschafter, Ureinwohner, Umweltschützer, Priester, Studenten, Bauern, alle gegen dieses Freihandelsabkommen mit den USA. Weshalb fürchten Sie sich denn?
Da hat jede Gruppe so ihre eigenen Gründe, die Umweltschützer befürchten, dass mit dem Freihandelsabkommen die großen Pharmakonzerne der USA nach Costa Rica kommen, dass die dort in die Regenwälder gehen und Pflanzen suchen und dann Patente mitnehmen und die Costa Ricaner außen vor bleiben. Die Gewerkschaften befürchten den Abbau von Staatsmonopolen. Es gibt in Costa Rica immer noch ein staatliches Monopol auf die Telefongesellschaft. Es gibt ein staatliches Monopol auf Versicherungen. Die funktionieren eigentlich ganz gut, besser zum Teil wie die längst privatisierten in den anderen Ländern der Region. Und eine Konsequenz des Freihandelsabkommens wäre auch, diesen Markt für Auslandsinvestoren zu öffnen. Die Kirchen, die befürchten einfach, dass das relativ gute soziale Klima der letzten Jahre durch einen härteren Marktwettbewerb zerstört wird.
Es gibt schon längere Zeit diesen harten Abstimmungskampf. Interessiert sich denn die Bevölkerung überhaupt dafür?
Man geht von einer sehr hohen Beteiligung an der Abstimmung aus. Zum einen, weil es das erste Mal ist, dass die Bevölkerung befragt wird. Zum anderen, weil einfach die ganze Angstkampagne der Regierung zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat und die Leute nun auch ein bisschen aufgebracht sind gegen die Regierung. Es geht dann also nicht nur darum, über das Freihandelsabkommen abzustimmen, sondern auch der Regierung zu zeigen, dass sie so nicht mit ihrer Bevölkerung umgehen kann.
Das waren Informationen von Mittelamerika-Kenner Toni Keppeler. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durre, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.